Hallo, danke, dass ich da sein darf. Mein Thema ist etwas provokant formuliert und da will ich auch gleich einsteigen. Die Biometrie ist cool. Also ich finde, wir haben sehr viele schöne technologische Errungenschaften in unserer Welt, die wir aus verständlichen Bedenken nicht nutzen wollen. Also ich fange mit einem einfachen Beispiel an. Dieser Handysensor da, wo man den Finger auflegen kann. Also wenn ich da drauf drücke, dann kommt da immer eine ganz furchtbare Abfrage für ein ganz langes alphanumerisches Passwort, weil ich mich mehrere Jahre dagegen geweigert habe zu sagen, so, ich will meinen Fingerabdruck nicht in dieses Device speichern. Und dann war ich zum ersten Mal in der U-Bahn mit der Situation konfrontiert, dass Menschen so neben meinem Handy standen, so, und die ganze Zeit sehen wollten, wie ich jetzt mein alphanumerisches Passwort eintippe. Und dann habe ich so gefragt, jetzt könnte mir der Sensor doch was helfen, hätte ich mal einen Finger eingespeichert. Aber, und diese Diskussion hat mich immer wieder verfolgt. Jetzt arbeite ich für einen neuen Arbeitgeber und da geht man ins Data Center rein und da muss man auch immer den Finger auflegen. Also je nachdem, welchen man gespeichert hat. Viele nehmen Zeigefinger, aber da kann man auch den vierten Finger nehmen, wenn man will, wenn man meint, der ist weniger wert als Biometrie oder mehr. Und dann, das bringt mich halt ins Denken, da komme ich halt auf die Idee, diese Technologie ist schon was irrsinnig Praktisches, gerade für jemanden, der in Wien sehr viel U-Bahn fährt und der sehr viel U-Bahn fährt und sehr viel Straßenbahn fährt zu Zeiten, wo das eher wie Kampfkuscheln ausläuft. Ja? Und dann will man auch noch Twitter lesen, damit man überhaupt noch was davon mitbekommt, was so rundherum in der Welt passiert. Und dann ist so ein Sensor irrsinnig praktisch. Aber ich muss mich darauf verlassen können, dass der richtig funktioniert. Und viele hier im Raum sind sicher meiner Meinung, dass wir mit Open Source und einer vernünftigen Kontrolle sowas erreichen können. Aber dazu brauchen wir, dass sich jemand damit beschäftigt, brauchen wir ein positives Gegenüberstellen dieser Technologie. Und ich möchte heute meine Zeit hier dafür nutzen, ein paar von diesen Technologien anzureißen, in dieser Gegenüberstellung, was kann mir diese Technologie nutzen und wer ist mein Gegner? Mein Gegner ist schnell formuliert. Wir haben alle diese hübschen Aufkleber auf unseren Laptops, wo draufsteht NSA Monitored Device. Ja? Also das heißt, wir haben in uns drin eine völlig natürliche Abneigung gegenüber zentraler staatlicher Überwachung. Ist völlig klar. Es ist ein Machtspiel. Ja? Ich bin so klein und so groß ist mein Gegner. Der hat unendlich Geld und der hat Zugriff auf alle möglichen Dinge, die ihm moralisch und unmoralisch zustehen. Wie gehe ich jetzt dann mit dieser Schräglage um? Wir brauchen eine vernünftige gesellschaftliche Kontrolle, dass diese Schräglage wieder ins Gerade kommt, aber deswegen bin ich heute nicht hier. Ich möchte heute darüber sprechen, wie kann euch diese Technologie im täglichen Leben ein Nutzen sein und wo können wir einen Trade-off vornehmen von meinem Nutzen und dem Risiko, was ich dafür eingehen muss. Wir alle nutzen Technologie jeden Tag, aber gehen damit sehr emotional, sehr subjektiv um. Wir haben folgenden Gedanken. Wir bewegen uns herum, ja, in der Realwelt und sagen uns dann solche Dinge wie, ich stelle den Location-Sensor bei meinem Handy aus, meinen Location-Service, weil es sollen nicht alle wissen, wo ich bin. Aber uns sollte doch allen klar sein, dass der Dienstleister, von dem ich die Handydienstleistung beziehe, der auch meine Gesprächsdaten kennt, der meine Metadaten kennt, mit wem ich gesprochen habe, der auch kennt, welches Konto ich habe, weil ich ja wahrscheinlich einen Bankeinzug nutze oder ich überweise es jedes Mal, was ungefähr aufs Gleiche rauskommt oder wenn ich es halt jedes Mal bar einzahle, dann weiß der, wo ich es eingezahlt habe, weil er dadurch auch noch eine zusätzliche Information meines Wach- und Schlafzyklus und welche Post ich benutze oder so bekommt. Das heißt, das Location Service auf meinem Handy abzudrehen, ist rein objektiv betrachtet völlig sinnfrei. Der Einzige, den ich damit belüge, bin ich selber. Ich selber weiß dann, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin, weil meine Karten-App sagt so, ich weiß nicht mehr, wo du bist, du musst die Location Services einschalten. Aber der Netzbetreiber, der braucht das, weil sonst kann der mir keine Anrufe mehr zustellen. Und der muss auch meinen Bewegungsvektor berechnen, weil sonst kann er das Umbuchen nicht planen. Also für alle die 3GPP noch nicht gelesen haben, Ja, der Handybetreiber errechnet den Vektor meistens in der Simulation, damit er weiß, in welche Richtung die Buchung voraussichtlich gehen wird. Was uns alle zu dem Problem bringt, dass unsere Location und unsere Bewegung und unsere maximale Bewegungsgeschwindigkeit alle Teil einer großen Datenbank sind, die seit 1989, seit GSM in Europa Fuß gefasst hat, schon, das ist proven technology, die funktioniert, da gibt es keine neuen Entwicklungen mehr, das wird halt ein bisschen angepasst, jetzt fährt der ICE halt 300 und nicht mehr 250, das heißt, man muss da ein bisschen die Technologie anpassen und das wird dann auch relativ schnell komplex, weil man mit diesen hohen Geschwindigkeiten und. Aber nichtsdestotrotz, diese Daten, dass die dort sind, das ist so. Das heißt, wie gehe ich jetzt persönlich damit um? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, anonyme Zweit-, Dritt- und Viert-Handys können einem dann eine gewisse trügerische Sicherheit manchmal geben, dann fühlt man sich besser. Aber wir alle... Aber ich kann nur dazu aufrufen, dass den Location-Sensor am Handy zu benutzen, durchaus wie ich heute auf dem Weg hierher, den ganz dringend gebraucht habe, damit ich auch wirklich weiß, welcher der kürzeste Weg ist und welcher der schnellste Weg ist, weil hierher zu kommen in meinem Zeitfenster und dann auch noch zu schaffen, tatsächlich in dem angekündigten Fenster um 55 machen wir weiter und ich bin auch noch da, das hätte ich ohne diesen Sensor nicht geschafft. Jetzt aber ein anderes Thema, was vielleicht auch einigen, die hier mit Netzwerken arbeiten, auch wieder bewusst ist. IPv6, Privacy Extensions. Kennt das irgendjemand? Arbeitet irgendjemand damit? Ja. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob das Sinn macht, dass wir da anfangen, die letzten Bits von den Adressen zu scramblen und so? Für mich ist es so, ich arbeite jetzt seit einiger Zeit für einen Netzbetreiber und es ist einfach nur mühsam, wenn ich zu jemandem, zu Bekannten komme, Deutschland, Telekom Speedport, nicht gerade der schönste Router, das könnt ihr euch vorstellen, ja. Und dann ist da eingestellt, ja, wirft das Präfix durcheinander alle 24 Stunden. Und das macht diverse Devices in dem Haushalt alle verrückt. Und ich frage mich, warum tut er das? Und dann denke ich mir so, ach ja, da war ja dieser Heise-Artikel vor ein paar Jahren, der gesagt hat, wenn IPv6 statische Präfixe hat, dann sind wir ja voll trackbar. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt haben wir 2017, wir alle wissen, Persistent Cookies, dieser ständige Facebook-Login, der überall in allen Webseiten schön eingebaut ist, muss ich mir da wirklich noch Gedanken machen, ob ich mein IPv6-Präfix wechsle? Es macht euch netzwerktechnisch so viel das Leben schwerer und es bringt euch privacy-technisch nachweislich nichts, weil kein einziger Tracking-Mechanismus, der mir jetzt bekannt ist, sich auf die IP-Adresse noch verlässt. Sogar YouTube sagt so, ey, wenn mehr als 100 bis zu 100 Leute von einer IP für ein Video abstimmen und das liken, dann ist das für uns völlig okay. Sogar die sagen, ey, eigentlich ist mir die IP-Adresse egal, wo der Request herkommt. Und das ist Google. Ja? Das sind die, die davon leben, dass sie solche Daten auswerten. Das heißt, das versucht, eine technologische Lösung für ein soziales Problem zu sein. Das soziale Problem ist, wir wollen nicht, dass uns jemand trackt. Und die technische Lösung soll sein, wir schmeißen ein paar Adressen durcheinander und sind froh, dass es dann nicht mehr so ist. Was aber nicht stimmt. Das Ganze geht weiter. Ich habe regelmäßig Anfragen aus Verwandtschaft, Bekanntschaft. Welchen VPN-Service nutzt du? Und ich so... VPN-Service? Wofür genau brauchst du einen VPN-Service? Du bist ja kein amerikanischer Seriengucker, also hast du kein US-VPN. Nee, aber nur, damit ich da nicht trackbar und so. Und ich so, okay, du nimmst die Information, was du surfst, von dem Provider, bei dem du deinen Zugang hast, den du dir aussuchen kannst, weg und verschiebst diese Information zu jemandem, der... von dem du nicht genau weißt, wo er ist, von dem du nicht genau weißt, wer da legal dahinter steht, weil im Gegensatz zu einem von den großen Incumbent-Telcos ist das eine mehr fließende Masse und auch nicht unbedingt ganz klar, wer dahinter steht. Ja? Gerade bei Auslands-VPNs ist das der Sinn der Sache, dass das ein opakes Monster ist und ich keine Ahnung habe, wer das ist. Und jetzt verschiebe ich tatsächlich die Informationen, was ich zum Beispiel google, wenn ich eingebe... Schnupfen, ja, Und das mache ich aber nicht bei meinem Provider, weil mein Provider könnte das wissen. Ich mache das übers VPN. Das heißt, ich verschiebe diese Information, dass ich Schnupfen habe, von einer Firma, die ich dafür bezahle, dass sie mir Internet macht und sich eigentlich nicht dafür interessiert, dass ich Schnupfen habe, hoffentlich, ja, zu jemandem, der jeden Incentive hat, jeden Cent aus mir rauszupressen, weil VPN-Services kosten Geld und das, was wir dafür bezahlen, ist keinerlei Markenbindung, nichts. Das heißt, das funktioniert nur auf Bestpreisbasis. Da verschiebe ich jetzt diese Information hin. Und dann ist wieder die Frage, wer ist denn mein Gegner? Vor wem will ich das denn verstecken? Ah, vor Google. Aha, und warum gebe ich das dann in die Google-Suche ein? Das heißt, wenn wir dieses innere Gefühl haben, ich fühle mich verfolgt, dann ist die Frage, ja, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich nicht weiß, wer das ist? Und vor allen Dingen, wer könnte das denn jetzt sein? Und wer ist mein Gegner? Und gegen wen kann und will ich mich jetzt schützen? Ich will mich nicht so mein Leben so verändern, dass die NSA nichts mehr über mich hat. Ich weiß nicht, ob jemand das aus der kürzeren Geschichte kennt, dass Moskau-Reisende ungenannter Herr einer des KGB an einen herantritt und sagt so, schau, wir haben da diese Akte über dich, das hast du alles gemacht und wir wollen jetzt, dass du für uns arbeitest, sonst geben wir das deiner Frau, deinem Arbeitgeber, wem auch immer. Ja? Das hat es gegeben und nicht nur in Russland. In Russland stellt man das immer sehr romantisch mit einem Film dar. Ja? Durch James Bond, im James Bond Aura ist das immer der Böse, der aber trotzdem so seinen moralischen Regeln folgt, ja? Und nicht der für den besten Preis handelt oder so. Diese Form der Erpressung mit Daten findet statt. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich will fragen, wie sehr verändere ich mein Leben, um diesem Gegner keinen Raum zu geben. Weil in dem Moment, wo ich mich zu weit zurücknehme, zensiere ich mich selber. Ich zensiere mich selber an dem Punkt, wo ich anfange, Daten, die theoretisch irgendjemand, der unbegrenzte Mittel hat, speichern könnte, über mich sammeln könnte, in dem Moment fange ich an, mich selber zu zensieren und dann schränke ich mich in meinem eigenen Leben ein. Das ist die Konsequenz, wenn ich mich darauf vorbereite, mit einem überbordenden Gegner umzugehen. Ich kann das jetzt nicht lösen, offensichtlich, aber ich bin heute hier, um ein paar Technologien, die gerne mal im schlechten Licht dastehen, ein bisschen zu öffnen und zu sagen, wenn ich sie richtig handhabe und sie richtig verstanden habe, dann kann ich mir den Luxus leisten, die zu verwenden. Ich vergrößere meine Angriffsfläche, die schon existiert, nicht unwesentlich mehr. Dazu gehören zum Beispiel diese Fingerabdrucksensoren, weil die laut aktuellem Stand, was wir jetzt aus der Reverse-Engineering-Forschung wissen, verlassen diese Fingerabdrücke das Device wirklich nicht. Prinzipbedingt nicht. Die sind da einfach, also das ist gekapselt, dieser Mechanismus. Das heißt, ich kann für mich den Trade-off nehmen. Ich muss nicht ständig mein Passwort wechseln, weil das vergesse ich sowieso wieder. Ich kann in der U-Bahn den Fingerabdrucksensor nehmen und trotzdem meine Logtime auf eine Minute runterstellen. Das ist das Minimum, was, glaube ich, geht bei meinem Handy. Das heißt, wenn ich mein Handy verliere, sind meine Mails, soweit es geht, geschützt. Sind alle Apps, die da sonst irgendwas machen, irgendwas auslösen, irgendwas fernwirken können, möglich gelockt, ja. Ich habe da vielleicht noch sogar so App-Sperrcodes drauf, um das noch ein bisschen im Zaun zu halten. Und durch diese aktuelle Funktion mit dem 5-mal drücken, kann ich das auch sofort deaktivieren, wenn ich das Gefühl habe, ich komme in eine Situation, an der ich nicht mehr weiterkomme, aus extern mir gegenübergestellter Gewalt. So, aber was haben wir noch, diese IPv6-Extensions? Wie schon gesagt, ich surfe seit jetzt bald 10 Jahren mit der gleichen statischen IP-Adresse. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die ein /30-Linknetz nach Hause haben. Für die das technologisch noch nie damit zu tun haben. Ja, diese IP-Adresse ist meine und es gibt keinen technischen Grund, sie mir jemals wegzunehmen. Außer ich wechsle den Provider. Aber da die Line fast geschenkt ist, werde ich die auch nebenbei behalten. Und ich habe dadurch noch keinerlei Einschränkungen festgestellt. Ganz im Gegenteil. Ich habe auf den Anschlüssen, die ich mit dynamischer IP-Adresse nutze, wie zum Beispiel die vom besagten Speedport, durchaus mitbekommen, dass der Anschluss dort die Angewohnheit hat, die bei der Deutschen Telekom die Amazon-Suchergebnisse von einem anderen Familienmitglied auf meinen Account zu kopieren. Und das heißt, wenn ich dort surfe, stellt er fest, da war vor ein paar Minuten jemand anders drin von der gleichen IP, völlig egal, welcher das ist. Ja? Wir zeigen dir mal die Suchergebnisse von dem anderen an, weil vielleicht sprecht ihr da gerade drüber. Das hat viel mehr Privacy Implications als das hat ganz viel, also das zerstört meine Privatsphäre von dem, was ich suche bei einem Online-Händler viel nachhaltiger als alles, was ich durch Wechsel meiner IP-Adresse erreichen kann. Was ich übrigens in Firmen sehr oft gesehen habe, die nehmen sehr gerne einen extra Anschluss für verschiedene Zwecke. Und das führt dann zu der technologisch absurden Situation, dass ein Netz zwei Außenanschlüsse verwendet, physisch und mit zwei IP-Adressen, und die dann 3 Meter weiter beim Switch des Providers wieder auf die gleiche Line zurückgeführt werden. Die Firma dahinter zahlt aber doppelt. Und die sagt, wir haben ja zwei getrennte Anschlüsse, die haben nichts miteinander zu tun. Das hat nur den reinen Know-how-Fortschritt für die, die müssen sich in-house nicht um das Know-how kümmern, wie man die beiden Netze trennt. Deswegen zahlt man lieber zweimal im Monat, also man zahlt quasi das Doppelte, anstelle einfach sich selber zu überlegen, wir konfigurieren unsere Firewall richtig. Aber ich habe das echt gesehen, die gleiche Firewall mit zwei WLANs dahinter, mit zwei externen IP-Adressen, mit zwei Linkkabeln, die dann auf dem gleichen Provider-Switch enden. Und der Kunde zahlt aber doppelt. Ja? Also deswegen, überlegt euch immer, wer ist euer Gegner? Von wem wollt ihr nicht verfolgt werden? Ist es der Nachbar da drüben, der immer in mein Fenster guckt? Dann muss ich das Rollo runter machen oder ich muss mir überlegen, mir eine Zeitschaltuhr mit einer Uhr mit einem Licht zu installieren, um den ein bisschen zu verwirren. Oder ist es wirklich ein abstrakter Gegner wie eine Staatspolizei, ein Nachrichtendienst, der aber auch eine ganz andere Agenda verfolgt? Ja, der trackt uns, so ein Gegner, aber der trackt uns nicht, hoffentlich nicht wegen unserer persönlichen, sondern wegen unserem Anteil an der Masse. Ich hatte in meinem Abstract noch ein Ding mitgenommen, wo ich in dieser Gegnerdiskussion ein bisschen aufgetaucht bin. Es geht ja nicht nur um IP-Adressen oder um Dinge wie Location-Sensoren an meinem Handy. Es geht ja um ganz banale Dinge. Welche Apps will ich nutzen? Welche Services sind für mich relevant? Welchen Netzbetreiber wähle ich? Wir haben leider heutzutage das Problem, dass sehr, sehr viele Dinge an Geld gebunden sind und dadurch sind sie durch das Geld auch immer verfolgbar. Das heißt, wir sollten uns die Frage stellen, ob wir unseren generellen Push in eine Privatsphärenentwicklung nicht an der Stelle ansetzen, wo neue Technologien sind. Weil neue Technologien sind meiner Meinung nach dazu da, was auszuprobieren und durchaus auch mal Sachen zu machen, die moralisch an der Grenze sind. Ja, meine Mitbewohner werden das ziemlich, ziemlich unangenehm berührt sein, wenn ich anfange, die zu tracken durch unser Wi-Fi, unser gemeinsames. Aber die kommen dann zu mir und sagen, mach das weiter und sonst sind wir geschiedene Leute. Sondern die Frage ist, wo setzen wir bei traditionellen, organisierten Systemen an, die uns teilweise seit unserer Geburt verfolgen? Jeder von uns hier im Raum, jeder, hat mindestens eine unveränderbare Personenkennzahl seit der Geburt. In Österreich zum Beispiel die Sozialversicherungsnummer. In anderen Ländern werden diese Nummern teilweise, in Österreich ist das schon recht zentral. Also es sind sehr, sehr viele Dienste an diese Sozialversicherungsnummer gekoppelt. Es ist eine Nummer, die viele Leute aus Bequemlichkeit seit Jahren nicht verändern. Und das ist die Telefonnummer. Wir registrieren unsere Telefonnummer freiwillig und unfreiwillig bei sehr, sehr vielen Diensten, sehr, sehr vielen Behörden, sehr, sehr vielen Anbietern von banalen Dienstleistungen, wo wir einfach nur sagen, ja bitte rufen Sie mich an, wenn meine Laborergebnisse da sind. Der Dienstleister von dem Labor hat meine Arztpraxis, alle haben meine Handynummer. Heutzutage gehen Tracking-Programme dazu über, statt eines Namens oder einer Kreditkartennummer, die Menschen über ihre Handynummer zu identifizieren. Die ist viel personeller zuordnenbar. Die bleibt auch länger, weil, ich weiß nicht, wie viele hier im Raum, wer hat seine Handynummer länger als 10 Jahre? Na, schau, ja, schau, na bitte. Ich übrigens auch, ja. Nicht nur eine. Ja? Das heißt, bitte macht das nicht, diese Passwort-Reset-SMS, alle gegen diese Nummer zu registrieren. Das ist ein Single Point of Failure, diese Nummer. Und gegen diese Nummer sind wir auch alle identifizierbar. Es gibt, wer hat was vom Equifax-Hack gehört in Amerika? Ja? Da geht es ja um Kreditinformationen. In Österreich haben wir sowas Ähnliches. Da ist das halt ein bisschen konservativer organisiert. Kreditschutzverband 1870 und so. In Deutschland Schufa. Ja? Solche Organisationen, die kaufen Profile ein, Verkaufsprofile ein gegen Handynummern. Das heißt, Payback-Card und solche Dinge, die klassisch dafür bekannt sind, dass sie mit Datenschutz von ihren, also wo die Teilnehmer die eigentliche Ware sind, die verkaufen, diese Profile werden gegen Handynummern gelockt, ja? Also abgeglichen und dann ist der Primary Identifier ist die Handynummer. Das heißt, so lustig das klingt, wir müssen bei so traditionellen Systemen ansetzen und da würde ich dann gerne, das ist eine persönliche Angelegenheit von mir auch, das Thema staatliche Identität ganz kurz anreißen, weil das mit Datenschutz ein riesiges Problem in manchen Ländern sein kann. Da werden Passdatenbanken runtergeladen, es gibt ein Schengen-Informationssystem und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Menge Leute, die wissen, Passnummer, Pass, was alle Felder, die da drin stehen, die haben die. Und auch der Laptop, den die im Zug mitschleppen, ja, wer mal über eine österreichische Grenze gefahren ist, während eine Kontrolle ist. Dieser Laptop hat zumindest die Nummern aller geklauten Pässe offline da drin und die Identifikation, die da drin stehen sollte. Ja. Das heißt, vor ein paar Jahren in Australien, als dort noch progressive Politik gemacht wurde, gab es dort mal den Vorschlag, dass das Geschlecht aus dem Pass zu löschen. Weil das braucht man nicht. Warum muss in dem Pass ein Geschlecht stehen? Ich kann die Person sowieso nicht, ja, ich habe eine 50-50-Chance, wenn ich sie ausziehe, vielleicht festzustellen, ob diese biologische Identität zu dem Pass passt. Ja? Und nicht mal das ist bei der heutigen medizinischen Entwicklung nicht mehr klar. Das heißt, wir sollten nicht so sehr die Frage stellen, was kann diese neue Idee jetzt gegen meine Privatsphäre ein Angriff sein, sondern was kann diese alte Idee ein Angriff gegen meine Privatsphäre sein? Nämlich, dass ich zum Beispiel einen Pass habe, der über mehrere Länder bekannt ist, den alle Länder bei der Ein- und Ausreise inzwischen scannen, die Nummer festhalten, alle Felder, die da drin sind, in eine eigene Datenbank eintragen mit den Grenzübertritten und eigentlich da kein Grund drin ist, dass da zum Beispiel drin steht, wo ich geboren bin. Warum muss das da drin stehen? Ja, natürlich, das ist ein weiterer Identigraph, damit eine namensgleiche Person unterschieden werden kann. Aber auf der anderen Seite definiert das auch meine Herkunft. Das heißt, ich kann potenziell diskriminiert werden auf Basis meines Geburtsortes. Weil den kann ich nicht mehr ändern. Und jedes Feld, das sagt so, um sicherzustellen, dass Sie sind, nehmen wir Ihren Geburtsort zum Datum. Wenn der einmal bekannt ist, dann ist der kein Identigraph mehr. Das sind so meine Anregungen, die ich heute mal so in den Raum stellen will. Ja, ich weiß, ich habe viel zusammengekehrt an verschiedenen Themen. Aber was ich hoffe, dass ich mitgeben kann, ist, spielt mit diesen Technologien, findet heraus, was der Nutzen für euch sein kann. Seid da kreativ und seid durchaus mal aggressiv in der Frage, welche von den Daten darf ich nutzen, kann ich nutzen. Das bringt uns der Wahrheit viel näher, als wenn wir da vorsichtiger dran gehen. Und wir sollten lieber hinterfragen, in welchen Systemen wir uns jeden Tag bewegen, ohne zu hinterfragen, dass diese Daten auch ständig gespeichert werden und teilweise auf lange, lange Dauer gespeichert werden. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn noch irgendjemand was wissen will, weil dann haben wir... dann weiß ich auch, dass ich nicht ganz unverständlich angekommen bin und ihr euch gefragt habt, wer ist dieses Männchen, was sich die ganze Zeit bewegt da vorne? Ich sehe seine Lippen bewegen, aber ich verstehe nichts. Also ich hoffe ganz im Gegenteil, ich habe den einen oder anderen was mitteilen können.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Großen Applaus gerne schon mal. Applaus Wir haben eine Frage aus diesem sogenannten Internet. So, jetzt muss ich das hier vorlesen und ich hoffe, ich schaffe das fehlerfrei. Art unveränderliche Personenidentifikation. Die Sozialversicherungsnummer ist in Südafrika ist veränderlich, weil dort das Geschlecht hineinkodiert ist. Transpersonen bekommen dadurch eine neue, was auch gerade zum Thema Geschlechtseintrag im Reisepass passt.
Das war jetzt nur eine Anmerkung.
Das ist eine Anmerkung,
aber genau. Ich möchte kurz kommentieren, weil da ist mir was Interessantes bei aufgefallen. In den USA wird in die Social Security Number die ausgebende Behörde reinkodiert. Das heißt, ich kann sehr wohl herausfinden, wo die Person ihren ersten Job hatte. Weil das in der Zahl steht. Das heißt, ich kann Personen, die zum Beispiel auf Airbases im Ausland geboren worden sind oder solche Dinge, kann ich aus der Social Security Number, die nicht verändern können, die ihnen anhaftet, kann ich da rauslesen. Ob das cool ist oder nicht, das lasse ich mal euch entscheiden. Aber, deswegen ist dieses Südafrika sehr interessant, weil die Frage ist, ob man in der Sozialversicherungsnummer erkennt, wann die ausgegeben worden ist. Weil ja Numerismen, ne, fortlaufende Systeme, wir können ja aus Zahlenketten immer recht leicht herausfinden, wo kommt die her, wie alt ist die. Und da ist die Frage, ob ich dann eine Transperson nicht gerade erst recht deswegen finde, weil ich finde so, du bist über 30 und deine Sozialversicherungsnummer ist keine 6 Monate alt. Irgendwas, ne? So. Nur so, kleiner Gedankenspiel dabei.
Und noch eine Information mehr, die jetzt mit Equifax halt abhanden gekommen ist.
Ja.
Gut, Fragen hier im Raum.
Ja, für mich stellt sich die Frage, oder ich versuche zusammenzufassen, was ich von deinem Vortrag verstanden habe. Und wenn ich es richtig auffasse, vielleicht magst du mich korrigieren, ist deine Aussage im Wesentlichen, wir sollten uns nicht nur um die neuen, aufregenden Technologien Sorgen machen, sondern uns vor allem auch überlegen, was bereits an Technologien etabliert ist und ob wir nicht dort vielleicht sogar noch viel größere Datenlöcher haben, wo wir uns Sorgen machen müssen, wo wir uns darum kümmern sollten, okay, das sollten wir besser handhaben, damit wir tatsächlich einen größeren Datenschutz für uns selbst realisieren können.
Also danke, dass du das so zusammenfasst. Ich glaube, dass die etablierten Player einfach der völlig unberücksichtigte größeres Problem sind. Ja. Danke.
Du hast vorhin das Punkto Tracking angesprochen. Mich würde interessieren, was hältst du zum Beispiel vom Tor-Browser oder von so Anti-Trackern wie Ghostery?
Ja. Also Ghostery ist für den Gegner, den ich oft, mit dem ich jetzt anfange zu spielen, ja, ist eine Riesenhilfe, alle Ad-Filter im Browser, weil die Angriffsfläche für Unerlaubtes, Unerwartetes in meinen Browser massiv verkleinern und damit auch Menschen, von denen ich nicht, die auch mir keinen Mehrwert geben, dass sie wissen, wer ich bin und dass ich diese Seite angesurft habe, da einen Riesenvorteil geben, das da auszublenden. Tor, ja, hat einen riesigen Nutzwert, aber Vorsicht, wenn mein Gegner die NSA ist oder ein ähnlich großer Geheimdienst, dann ist es laut dem, was ich so höre, wirkungslos. Ja? Das heißt, da hilft mehr, Laptop wegschmeißen, neuen Laptop hernehmen, ins nächste Internetcafé gehen und niemals zweimal in das gleiche gehen mit dem gleichen Laptop, hilft wahrscheinlich mehr als Tor-Browser. Aber dann, wenn das dein Gegner ist, dann sollst du auch über andere finanzielle Mittel verfügen. Weil die haben noch mehr, ja. Aber deswegen Tor, da gibt es einen tollen Vortrag von Group, glaube ich, letztes Jahr aus Singapur. Wer 300 Exit-Nodes kontrolliert, der kann den Traffic rückwärts reverse-engineeren, von wo kommt er, wo geht er hin. Und dann sagt er so in den Raum, meint so, der so und so, du bist da, wie viel hast du? 312, aha, alles klar. Das ist ein Freiwilliger, der 312 Knoten kontrollieren kann. Wir reden jetzt wieder mit dem Geheimdienst, ne, mit so einem Budget. Das ist das Problem mit Tor. Tor ist cool, aber nicht, wenn ich diesen Gegner habe. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ungefähr, ja.
Schon irgendjemand gerade paranoid geworden?
Das paranoid gibt es nicht mehr. Wir wissen, die Verfolgung existiert.
Stimmt. Du hast völlig recht. Ich see me corrected.
Ja, aber deswegen, wie schon gesagt, ich sage, die persönliche Einschränkung, die ich daraus beziehe, muss ich mir halt selbst definieren.
Alles klar. Dann ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, dass das etwas spontan heute jetzt alles funktioniert hat. Verkehrstechnische Lage und so weiter. Grandios. Ich vermute, du bist eh noch einen Moment da, wenn noch Menschen irgendwie Fragen haben sollten.
Ich bin nicht mehr so lange da, aber ich habe den Vorteil, Nachteil, dass mein Name ziemlich einzigartig ist. Also wer mich googelt, findet wahrscheinlich mich oder jemanden, der vorgibt, ich zu sein. Das heißt, ihr könnt mich sonst auch auf Twitter, Konsorten, also nicht die großen Plattformen, da ist sicher Fake, ja, aber Twitter habe ich tatsächlich und sonst E-Mail und sonst über die Organisation einfach spielen. Ich bin gerne bereit, auch die Diskussion weiter aufzunehmen und Fragen zu kommentieren.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Hier geht's, also nochmal großen Applaus bitte. Danke.